Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun Michael Link, FDP-Bundestagsabgeordneter und Beauftragter der Bundesregierung für transatlantische Beziehungen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Küpper.
Herr Link, mit welchem Kandidaten, Kandidatin bei den Republikanern rechnen Sie?
Ihr Bericht hat es ja gerade gezeigt. Noch ist es offen. Nikki Haley rechnet sich sehr viel aus, aber natürlich sind die Umfragen so, dass man durchaus sagen kann, Trump ist der Favorit insgesamt für die Vorwahlen. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es in New Hampshire eine Überraschung gibt und darauf setzt Nikki Haley. Denn als nächstes kommt ihr Heimatstaat South Carolina. Insofern warten wir ab, diese beiden Staaten, dann sehen wir klarer.
Also könnte sich dieses Rennen, dieses Vorwahlrennen doch noch drehen?
Es könnte sich drehen, ja. Es gab durchaus auch Beispiele, nehmen Sie Bush zum Beispiel, George Herbert Walker Bush, der in Iowa damals Dritter war, aber New Hampshire gewann und dann kam das Ganze ins Rutschen. Also es ist noch offen, aber dennoch der Favorit heißt Trump für die Vorwahl.
Würde Haley oder Trump, es steht danach natürlich noch die Präsidentschaftswahl an, aber würde einer von den beiden, würde das einen Unterschied für Sie, für die deutsche, für die europäische Politik bedeuten?
Auf jeden Fall. Trumps Programm heißt vor allem Donald Trump. Nikki Haley steht durchaus eben für ein relativ klares, inhaltlich umrissenes Programm, auf das man sich sehr, sehr viel leichter einstellen kann. Bei Trump spielen auf jeden Fall Dinge eine Rolle, wie dass er sich natürlich für Dinge in seiner ersten Amtszeit, auf die er sich bei weitem nicht so gut vorbereitet hat, wie auf eine mögliche zweite, dass er sich natürlich an Gegnern, er sagt ja immer, rächen möchte. Er wird sicherlich unberechenbarer sein noch und er wird natürlich auch sowohl wirtschaftspolitisch als auch im militärischen Bereich für uns kein einfacher Partner sein. Deshalb ist es eben auch wichtig, sehr genau zu studieren, sehr genau zu untersuchen, was hat er vor. Und das Gleiche tun wir natürlich eben auch bei allen anderen, ohne jetzt in irgendeiner Weise einem Ergebnis vorgreifen zu wollen.
Mhm. Ist es also wichtiger, sich auf Donald Trump vorzubereiten?
Nee, man muss sich auf alle Seiten, auf alle Szenarien vorbereiten. Das gehört zu einer klugen Außenpolitik dazu. Allerdings natürlich eben wirklich eben auch darauf, und da ist er ja sehr deutlich, was er an für speziell für Europa problematischen Dingen ankündigt. Zum Beispiel die Strafzölle, die er ankündigt für europäische Industrieprodukte oder für uns natürlich die andere große Frage, wie wird es weitergehen mit seiner Mitwirkung in der NATO. Auf all das muss man sich einerseits vorbereiten, allerdings nicht in Form eines öffentlich vorgelegten Plans, denn wir wollen ja auch nicht den Eindruck erwecken, und das tun wir auch nicht, dass wir die jetzige Regierung abschreiben würden, sondern es geht, wie gesagt, um Vorbereiten auf alle möglichen Szenarien.
Aber wenn man sich auf diese Szenarien oder eines, des, was Sie gerade skizziert haben, hinsichtlich der NATO beispielsweise, eine stärkere Souveränität Europas in Verteidigungsfragen, dann könnte es, wenn Sie damit beginnen im Januar, wenn dann die Wahl sozusagen vorbei ist oder im November vielleicht schon, wenn die Wahl, das Wahlergebnis vorliegt, zu spät sein.
Ja, deshalb müssen wir natürlich an diesem Beispiel mit Trump vielleicht eben auch wieder speziell in Europa, eben auch in Europa, auch im europäischen Pfeiler der NATO lernen, dass wir vielleicht viel zu lange eben nicht das getan haben, was eigentlich Europa tun müsste, nämlich tatsächlich sich an seiner eigenen Wirtschaft, also an seiner Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten, aber auch an seiner eigenen militärischen Möglichkeiten zu arbeiten. Deshalb sind ja solche Projekte wie die deutsch-französische Rüstungszusammenarbeit so wichtig. Deshalb wäre es auch wichtig, dass wir bei einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vorankommen und zum Beispiel endlich es schaffen, dass wir in der Außensicherheitspolitik mit qualifizierter Mehrheit abstimmen, anstatt uns von einzelnen Staaten, wie jüngst wieder Ungarn, quasi am Nasenring durch die Manege treiben zu lassen. Also viele, viele Lehren, die wir längst hätten ziehen müssen, die jetzt allerdings angesichts einer möglichen Wiederwahl Donald Trumps besonders dringend sind.
Aber die Lehren sind ja da, sie sind offensichtlich und der Status quo ist ja auch da.
In einigen Bereichen, muss man sagen, hat man wirklich Dramatisches versäumt. Nehmen Sie damals TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen. Das ist, glaube ich, ein historisches Versäumnis, was man so deutlich auch aussprechen muss. Deshalb sollten wir in anderen Bereichen, wo wir Handelsabkommen abschließen können, das jetzt auch umso entschlossener tun, siehe Mercosur, aber auch mit unseren amerikanischen Freunden reden, auch mit der Biden-Administration, damit wir in den Handels- genauso wie in den Sicherheitsthemen sichere Abkommen schließen können, die dann auch ein Präsident Trump nicht einfach kündigen kann. Er kann als Präsident, wenn es ein Handelsabkommen gäbe, könnte er es nicht einfach durch eine Executive-Order streichen, denn der Kongress würde es ratifizieren. Aber wir haben es nicht und es fehlt bitter. Das muss die Lehre sein für die Zukunft.
Gehen Sie davon aus, dass der atomare Sicherheitsschirm der USA für Europa weiterhin gelten wird, wenn Trump Präsident wird?
Wir wollen bewusst nichts herbeireden und wir gehen natürlich davon aus, dass zunächst einmal die geltenden Verträge gelten. Auch der Kongress hat ja Vorkehrungen getroffen für eine mögliche Rückkehr Trumps, indem er sagte, raus aus der NATO geht nur mit 2/3 Mehrheit. Also gehen wir erstmal davon aus, dass es alles hält. Aber es ist, wie Sie richtig sagen, kein Selbstläufer. Man muss immer selbst, anstatt sozusagen über andere zu klagen, müssen wir vor allem an uns selbst arbeiten. Und deshalb ist in der Tat so wichtig, dass wir auch im militärischen Bereich immer überlegen, was können wir als Europa selbst machen. Nuklear, glaubwürdig, eine Abschreckung, glaube ich, wird nur mit den USA gemeinsam möglich sein. Deshalb verstärken wir gerade eben auch unsere Kontakte in Richtung republikanische Senatoren, denn auch ein möglicher Rückkehrer Präsident Trump wird nicht ohne den Senat in den wichtigen Bereichen alleine handeln können. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in den USA, wie gesagt, eben intensiv auch mit vielen republikanischen Gouverneuren und Senatoren zusammenarbeiten.
Haben Sie als transatlantischer Koordinator der Bundesregierung einen Gesprächskanal zum Trump-Lager?
Ja, zum Trump-Lager, zu den Denkfabriken, die lesen wir. Wir lesen die Papiere sehr gut. Wir reden eben auch mit Mitarbeitern und Experten bei zum Beispiel bei der Heritage Foundation, wo ja sehr, sehr viel an Form einer Denkfabrik gemacht wird. Und natürlich auch mit Senatoren aus einem Bereich. Selbstverständlich, das gehört dazu. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit, eben mit beiden Seiten intensiv zu sprechen und zu arbeiten.
Mhm. Im Fall von Trump scheint es ja so, als sei es sehr wichtig, vor allem das direkte Umfeld, in seine Familie Kontakt zu haben, oder?
Das habe ich nicht. Das habe ich nicht offen gesagt. Es gibt dort aber eben, wie gesagt, die spannendste Variante, an der man arbeiten muss, sind zu identifizieren, wo gibt es Interessensübereinstimmungen, obwohl es sich um Trump-Unterstützer handelt. Zum Beispiel ein Senator, der aus einem Bundesstaat kommt, mit hauptsächlich europäischen Investitionen. Nehmen Sie North Carolina, nehmen Sie Mississippi, nehmen Sie Georgia, nehmen Sie South Carolina und viele andere mehr. Das ist ein Ansatzpunkt, mit dem man arbeiten kann. Denn diese Senatoren, obwohl sie Trump unterstützen, werden immer und zuerst an die Interessen ihres eigenen Staates, ihres Bundesstaates denken. Denn dort werden sie gewählt. Und was die als letztes wollen, ist ein Handelskrieg mit Europa.
Dann zum Abschluss. Was sagt das Ganze, dass Donald Trump da jetzt haushoher Favorit ist? Ein Mann, der diverse juristische Verfahren ausgesetzt sieht, der zum Staatsstreich aufgerufen haben soll. Was sagt das Ganze über die Lage der Republikaner, die Lage der USA aus?
Es ist, wenn Sie mir die etwas pathetische Bemerkung gestatten, es ist wirklich tragisch zu sehen, wie diese Partei, die Republikanische Partei, immerhin die Partei Abraham Lincolns früher, wie sie völlig ihre demokratische Mitte verloren hat. Und das ist ein Mahnmal, glaube ich, oder das ist ein Mahnruf, auch für uns in Europa immer wieder zu überdenken, was steht auf dem Spiel, wenn politische Kultur sich dermaßen in Polarisierung, in Hassrede verliert. Wir erleben es ja selbst gerade auch in Deutschland und in Europa, dass Radikale, besonders von rechts, aber auch von links außen, wieder stärker werden. Und das sollte uns zu denken geben. Trump ist kein Rechts- oder Linksradikaler. Er hat, wie gesagt, sein eigenes Programm, das ist er selbst. Aber er benutzt Hassrede, er benutzt Polarisierung, er spielt auf die niedersten Instinkte an. Und das ist natürlich ein Punkt, der uns zur Sorge Anlass geben muss. Und wir sehen es deutlich in der amerikanischen Demokratie, dass das jetzt wirklich ein Testfall ist, wie damit weiter umgegangen wird.
Sagt Michael Link, FDP, Beauftragter der Bundesregierung für transatlantische Beziehungen. Ich danke Ihnen für das Interview heute Morgen.
Danke Ihnen.